Episode Gute Frage. Wir hatten letztes Mal den Aufruf, wo hört ihr den Podcast? Und wir sind überflutet worden mit Antworten.
Ich habe gewonnen.
Judith hat gewonnen. Ihr hört es hauptsächlich auf Spotify. Ich glaube, wir hatten wirklich knapp 100 Antworten.
Ja.
Ne? Und Spotify liegt klar vorne. Und es gibt auch ein paar, die uns auf Deezer und YouTube und sonst wo hören. Aber Spotify gewinnt.
Deswegen sind wir auf Apple Music?
Sind wir. Deswegen Shoutout an alle Hörer eigentlich.
Alle.
Wir lieben euch alle,
Shoutout
egal wo ihr hört.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Starten wir, oder?
Ja, starten wir. Also, hallo zusammen! Hat wer von euch Erfahrungen mit den Aktionshäusern? Wenn man sich bei Leistungsbeschreibungen durchliest, wenn man sich die Leistungsbeschreibung... Ich fange nochmal von neuem an.
Mhm.
Erste Frage. Hat wer von euch Erfahrungen mit den Aktionshäusern? Wenn man sich die Leistungsbeschreibungen durchliest, bekommt man da ja eine leere Hülle. Wir sollten heute einen Anruf von einem Berater bekommen, kam aber nicht. Wie war das allgemein bei euch? Man zahlt ja wirklich jedes Detail extra. Danke schon mal.
Ja, das ist ganz genau so. Man bekommt wirklich praktisch eine leere Hülle mit einer ganz, ganz geringen Ausstattung. Also das muss man einfach wissen. Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man Aktionshäuser, das hatten wir schon ganz, ganz oft, wir haben sehr, sehr viele Aktionshäuser oder Angebote von Aktionshäusern geprüft. Und wenn man die wieder auf einen normalen Standard bringen will, also mit einer normalen Ausstattung, so wie man es so vergleichbar auch hätte, dann zahlt man auch wieder den normalen Preis. Also dann ist da nichts mehr mit Aktionspreis oder sowas. Also das ist relativ schlecht. Also es sind halt wirklich Lockangebote am Ende, ne? Dass ihr euch das anschaut und am Ende bemustert ihr dann so viel wieder auf, was ja erst nach Vertragsunterschrift kommt, dass es dann am Ende wieder genauso viel gekostet hat, wie wenn ihr euch gleich das Haus so ausgestattet hättet und kein Aktionshaus gekauft habt. Und ihr müsst halt auch gucken, bei einem Aktionshaus ist es so, dass ihr meistens dann die Grundrisse nicht mehr verändern könnt. Also wenn ihr da was findet, was schon für euch passt, dann ist das gut. Wenn nicht, dann habt ihr halt ein Problem und dann müsst ihr gucken, weil in der Umplanung kann es dann auch auf einmal nochmal teurer werden, weil dann sagen die, oh, jetzt wollt ihr hier noch was verschieben, noch was ändern, dann sind wir aber nicht mehr beim Aktionshaus und dadurch ist es dann wieder teurer und das erfahrt ihr dann auch wieder erst nach der Unterschrift.
Mhm.
Und das ist halt, ne? Das ist halt so ein bisschen blöd. Deswegen bei Aktionshäusern wirklich aufpassen und lasst euch wirklich die Leistungsbeschreibung speziell von diesem Aktionshaus geben und rechnet dann wirklich alles nochmal rein, was ihr drin haben wollt an Ausstattung.
Okay, nächste Frage. Die ist zu den AFDDS. Kurze Zwischenfrage von mir. Was ist AFDDS?
Das sind Brandschutzschalter.
Okay, Frage zu den Brandschutzschaltern.
Ja.
Wie habt ihr euch entschieden und was wurde euch gegebenenfalls für den Verzicht gut geschrieben?
Auch das ist eine sehr gute Frage. Brandschutzschalter sind immer wieder so ein Thema, ja, wo eigentlich keiner so richtig Bescheid weiß. Also, es gibt zwei Fakten. A, es ist in keiner Landesbauordnung Pflicht. Und B, es wird euch halt angeboten, aber auch nicht von allen. Und manche Baufirmen lassen es euch auch unterschreiben, wenn ihr diese Brandschutzschalter rausnehmt. Nach dem Motto, hier ist euer eigenes Risiko. Was auch vollkommen okay ist, ne, weil ihr könnt es natürlich am Ende entscheiden. Die Frage ist, was bringen die Dinger und wie seid ihr abgesichert, wenn ihr keine habt? Also die Dinger funktionieren so, dass es sind keine wirklichen Schalter, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin jetzt auch kein Elektriker, aber es geht darum, dass das Netz überwacht wird. Also eure Stromkreise werden überwacht und wenn es irgendwelche auffälligen Aktivitäten gibt, irgendwelche Spikes oder sowas in der Auslastung, dann wird abgeschaltet. Also dass es nicht zu irgendwelchen Bränden durch Kurzschlüsse oder sowas kommen kann. Die Sache ist, dass diese Schalter zwischen 3.000 und 5.000 Euro liegen, also relativ teuer sind. Ne, wenn man mal vergleicht, was man dafür bekommt, sind es schon relativ teure Dinger. Und jetzt ist halt die Frage, was sagt die Versicherung? Ne, wenn es jetzt doch mal zu einem Brand kommt, der durch so einen Schalter verhindert werden hätte können, was macht man dann? Also was sagt dann die Versicherung? Woran seid ihr dann? Und das habe ich auch nur gehört, das kann ich auch wirklich nicht durch irgendwelche wirklichen Beweise bestätigen oder sowas. Aber ich habe gehört, dass Versicherungen sagen, dass es eigentlich okay ist, wenn man ohne diese Schalter baut, also dass man dadurch den Versicherungsschutz nicht verliert, weil es ja in keiner Landesbauordnung Pflicht wäre und ihr damit nicht die Pflicht verletzt, mit diesen Schaltern zu bauen. Von dem her würde ich sagen, überlegt euch das, ob ihr das wollt. Sprecht da vielleicht mit der Baufirma auch drüber, was die da noch für Themen haben. Achtet auch so ein bisschen auf den Stromverbrauch für diese Brandschutzschalter, weil die haben auch einen weiteren Stromverbrauch in der Benutzung sozusagen, weil die müssen ja ständig im Prinzip eine Aktivität durchführen. Und da einfach drauf achten. Und wenn ihr nachts besser schlafen könnt, wenn ihr diese Schalter habt, dann kauft sie mit.
Mhm. Na? Gut, dann hat noch eine Bauherrin eine Frage zu, und ich kann es jetzt nicht versprechen, dass ich das richtig ausspreche, zu Photovoltaikanlage oder Bemusterungsgutschein. Wofür habt ihr euch entschieden und was rentiert sich eurer Meinung nach mehr? Wir planen ein Einfamilienhaus für 4 bis 5 Personen und möchten in Zukunft kein Elektroauto.
Ja, also ob ihr ein Elektroauto wollt oder nicht, ist nicht relevant eigentlich. Ne? es geht ja darum, ihr verbraucht in einem Haus immer Strom, und wahrscheinlich werdet ihr auch die kommenden Jahre, also der Stromverbrauch wird wahrscheinlich steigen, weil wir einfach mehr Endgeräte haben, die Strom verbrauchen, die Heizungen laufen über Strom und so weiter. Ne? Und die Frage ist hier aber, nimmt man einen Bemusterungsgutschein oder nimmt man eine PV-Anlage? Und das ist natürlich so ein bisschen komisch. Es geht hier nämlich in dem Fall um eine 2 Kilowatt Peak-Anlage, die man dafür bekommen würde, oder einen 4.000 Euro Bemusterungsgutschein. Also die Frage ist eigentlich nicht, sollte man mit PV-Anlage bauen oder nicht, sondern was lohnt sich hier jetzt mehr? Und da muss man ganz klar sagen, nehmt den Bemusterungsgutschein, weil diese Anlage mit 2 Kilowatt Peak, die ist A, mini, also es ist eine homöopathische Dosis im Endeffekt, damit könnt ihr nicht wirklich viel anfangen. Und B ist diese Anlage, wenn ihr die PV-Anlage über die Baufirma kauft, immer teuer oder deutlich teurer, als ihr sie am freien Markt bekommen würdet, wenn ihr sie da kauft. Ne? Also von dem her, nehmt den Bemusterungsgutschein. Da war dann auch noch so ein bisschen die Frage, fand ich auch ganz gut. Braucht man bei der Bemusterung überhaupt 4.000 Euro? Ja, ihr braucht bei der Bemusterung wahrscheinlich deutlich mehr als 4.000 Euro bei den meisten Anbietern. Außer ihr habt ins Angebot schon so viel reingemacht, dass ihr eher noch Positionen streicht, was aber die wenigsten Bauherren und die wenigsten Handelsvertreter euch so berechnen. Ne? Das heißt, also ich habe allein immer wieder Bauherren, die nur für die Elektroausstattung, also mehr Steckdosen, Spots, Lichtschalter und so weiter, nochmal 3.000 Euro ausgeben. Also ist man da mit 4.000 Euro, kommt man nicht so weit. Ne? Allein so eine Duschnische, also dass ihr da so Shampoo abstellen könnt, in der Wand quasi, allein die kostet so 500 Euro. Ne? Also könnt ihr mal rechnen, wie weit ihr da mit 4.000 Euro kommt. Ich würde die PV-Anlage immer extern beziehen, von einer externen Firma. Da hatte ich auch neulich einen Bauherrn, der bezahlt zwar jetzt 1.000 Euro mehr, als er bei der Baufirma bezahlen würde, aber er hat eine doppelte Leistung von der Anlage. Also von dem her, das ist, ja, nehmt auf jeden Fall den Gutschein.
Okay.
Na? Und noch ein Tipp, wenn ihr die PV-Anlage extern kauft, dann könnt ihr vielleicht absprechen mit der Baufirma, dass diese Anlage drauf gemacht wird, während das Gerüst noch steht. Das wäre eine super Sache, weil dann würdet ihr euch ein zweites Gerüst schon sparen, ne? Obwohl die natürlich kein so großes Gerüst brauchen, um aufs Dach zu kommen und die PV-Anlage zu installieren. Aber es wäre eine gute Idee, wenn ihr das mitnutzen könntet, und sowas kann man mit der Baufirma dann immer besprechen und auch mit dem Bauleiter dann vor Ort, wenn ihr halt wisst, wann der Termin ist, wann die PV-Anlage kommt. Ne?
Wie viel braucht man denn im Schnitt so bei der Bemusterung? Kann man das sagen oder kommt es halt einfach immer darauf an, was man haben möchte?
Ja. Kann man nicht sagen. Nee, ist halt wirklich schwierig. Also, ja, das kommt halt A drauf an, wie viel ist schon im Angebot drin? Also, was wurde schon reingerechnet? B, was will ich dann haben? Ne, was plane ich dann vielleicht noch nach Vertragsabschluss weiter? Allein wenn ich das Haus jetzt nochmal 0,5 Meter größer mache, brauche ich auch wieder mehr Fliesen zum Beispiel. Ne? Also kannst du ja auch nicht sagen, was, ne, was bei der Bemusterung halt schon im Vorfeld kommt. Und dann kann es natürlich sein, es gibt halt Anbieter, das sind wir wieder bei diesen Aktionshäusern. Bei so Aktionshäusern würde ich sagen, da kommt wirklich nochmal sehr viel bei der Bemusterung. Ne?
Ja.
Weil es halt einfach sehr wenig und ein sehr geringer Standard eingerechnet ist, und man muss quasi jede Position upgraden, weil sonst hat man halt ein Haus, das ist nicht wirklich. Ne?
Mhm.
Ja.
Macht Sinn. Der nächste Bauherr schreibt: Hallo Florian. Was? Wo zeigst du hin? Ach so, ah ja. Hallo Florian, wir bauen mit der Firma XY am Donnerstag Bauhausstelltermin. Meine Frage, wer ist denn für die Baustelle zuständig, wenn es so regnet wie jetzt? Worauf müssen wir achten, wenn wir keinen Wasserschaden haben wollen? Und ist es nicht problematisch, ein Haus aufzustellen, wenn es regnet? Ich denke gerade an Schimmel. Vielen Dank.
Gute Frage.
Ja.
Also grundsätzlich ist da der Bauleiter natürlich für verantwortlich, weil der auch verantwortlich ist, dass das Haus natürlich dann optimal übergeben werden kann am Ende. Also muss er auch gucken, dass er natürlich irgendwo trocken bleibt. Wenn es regnet, was jetzt in der Saison passiert, wenn ihr jetzt die Hausstellung, weiß ich nicht, noch so bis April, Mai noch rein habt, wo wir einfach viele Regentage haben, ne, da ist es so, dass man ein paar Dinge beachten muss. Wenn Regen angekündigt ist für euren Stelltag, dann schaut A, dass wirklich das Dach drauf kommt am ersten Stelltag. Das wäre wichtig, ne? Weil Dach drauf, dann ist schon ganz gut. Wenn das Dach noch nicht kommt, ne, gibt Hersteller, gerade auch wieder so im eher niedrigen Preissegment, die Dachelemente einzeln bringen. Also da kommt nicht das komplette Dach, also in einzelnen Elementen, sondern die Einzelteile, also die einzelnen Balken und sowas, und werden dann erst auf der Baustelle zusammengebaut, was natürlich deutlich länger dauert. Und wenn es regnet, regnet es halt länger ins Haus rein, ne? Was nicht so gut ist. Also schaut, dass das Haus auf jeden Fall abgedeckt ist, wenn es regnet, und das Dach an dem Tag nicht mehr drauf kommt, ne? Und wenn es reingeregnet hat, dann überprüft immer auch die Dämmung. Also auch hinter der Wand die Dämmung, wenn die Wand schon verkleidet ist, prüft die Dämmung. Wenn die nass ist, muss sie ausgetauscht werden, und besprecht das auf jeden Fall mit dem Bauleiter. Das muss der eigentlich dann auch machen, weil es geht darum, wenn sich diese Dämmung einmal vollgesaugt hat, das kriegt ihr so schnell dann nicht mehr aus der Wand raus.
Ne? Wie kann man die denn prüfen, wenn die Wand schon verkleidet ist?
Ja, du musst die Wand aufmachen und gucken, ob es nass ist. Ja.
Okay. Mhm.
Genau. Aber die müsste dann, also bei guten Firmen wird es auch wirklich dann zeitnah ausgetauscht, und das wäre ein wichtiger Punkt zu machen. Hier ist noch ein wirklich wichtiger Tipp. Achtet auf die Transportwege, wenn ihr die Baufirma auswählt. Weil je weiter natürlich der Transportweg ist, ne, der LKW, der dann die Dachelemente bringt, wenn der einen weiten Weg hat, ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass sich auch mal Verzögerungen einschleichen. Ne? LKWs dürfen ja auch nicht durch die Gegend fahren, wie sie lustig sind, sondern müssen halt auch Standzeiten und sowas einhalten. Das heißt, wenn der LKW irgendwie im Stau steht oder sowas, kann natürlich bei kurzen Strecken auch passieren, aber je länger die Strecke ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass, oder die Gefahr, dass sowas passiert. Ne? Und dann kann es halt sein, es verzögert sich. Und der Dachaufbau wäre für heute geplant, kann aber heute nicht mehr stattfinden, weil der LKW nicht rechtzeitig kommt. Dann geht es nicht morgen weiter in der Regel, sondern erst nächste Woche. Ne? Weil der Montagetrupp ist ja schon wieder auf anderen Baustellen verplant. Und wenn der heute fertig werden wollte, müssen die ja trotzdem morgen die nächste Baustelle machen.
Ja.
Geht ja nicht mehr anders. Das heißt, achtet da wirklich drauf, haltet die Transportwege kurz. Ne? Also so maximaler Umkreis sind eigentlich immer so die 300 Kilometer, die wir immer empfehlen. Es gibt Unternehmen, die das auch weiter wirklich gut darstellen können, weil sie ein bisschen andere Logistik haben. Aber grundsätzlich gilt eigentlich dieser Radius als gut. Ne?
Okay, dann schreibt dein Bauherr: Guten Morgen, ich benötige mal einen Rat. Wir haben eventuell das Glück, ein Haus in der Bauphase erwerben zu können. Der Rohbau steht schon, das Dach ist gedeckt und die Fenster sind drin. Wie gehen wir bei dem Erwerb vor? Ich würde einen Bausachverständigen hinzuziehen, den ich bitten würde, das Gebäude und den Vertrag mit dem Bauunternehmer prüfen zu lassen. Kann die Vertragsprüfung durch einen Bausachverständigen erfolgen? Worauf muss ich gegebenenfalls noch achten?
Kompliziertes Thema.
Ja.
Ne? Man kann natürlich einen Bausachverständigen mitnehmen, um mal zu gucken, gibt es bisher irgendwelche Schäden. Aber das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, welche Situation und welche Probleme ihr euch da einkauft. Also es klingt super gut, ne? Aber ihr habt natürlich einmal das Thema, wie ist jetzt die vertragliche Situation überhaupt? Also gibt es noch irgendwie eine Baufirma, die eigentlich vertraglich gebunden ist, dieses Haus fertig zu bauen? Müsst ihr da in den Vertrag einsteigen? Zu welchem Preis bekommt ihr das Ganze auch? Weil ihr müsst an eine Sache wirklich denken. Ihr habt das Risiko von einem Neubau, aber die Gestaltungsmöglichkeit, wie wenn ihr eine Bestandsimmobilie kauft, weil der Rohbau ist ja schon fertig. Das heißt, Grundrisse könnt ihr nicht mehr ändern. Ne? Das heißt, ihr seid halt sehr, sehr unflexibel auf der einen Seite, habt aber das komplette Risiko vom Hausbau, dass irgendwelcher Baupfusch und sowas entsteht, auf der anderen Seite. Also eigentlich habt ihr das Schlechteste aus beiden Welten sozusagen. Ja, ist leider so.
Ne?
Ja, weil, und das ist ja auch das Thema, wenn ihr jetzt einen Rohbau übernehmt, und euch dann wieder Baufirmen sucht, die das für euch zu Ende bauen, dann wissen die ganz genau, in welcher Situation ihr seid. Also das wird wirklich schwierig. Die berechnen dann für alles Aufschläge, für alles Premium oder Prämien, weil die einfach wissen, in welcher Situation ihr seid und dass dieses Haus ja irgendwann fertig werden soll. Ne? Und das Argument wird immer sein, ja, da hat ja jemand anders schon vorher angefangen und oh, der Untergrund ist schon nix und das kostet alles mehr. Ne? Also es ist eigentlich eine Situation, in der ihr eigentlich nur verlieren könnt, außer ihr kriegt jetzt da halt wirklich einen super Preis und kriegt diesen Rohbau und das Grundstück, was vielleicht ganz schön ist, ne? Der Wert steckt ja eigentlich immer im Grundstück erstmal, kriegt ihr hinterhergeschmissen. Dann ist es okay, aber auch schon das zu bezahlen, was der Rohbau jetzt vielleicht wert wäre, ist wirklich eine gefährliche Nummer, weil ihr halt einfach nicht wisst, was kommt dann hinten dran noch auf euch zu, findet ihr die Handwerker, wann können die was machen, und die werden garantiert richtige Premiumpreise verlangen, weil die wissen, in welcher Situation ihr seid und dass das Ding dann auch fertig werden muss. Mhm. Ne? Und ihr könnt halt nichts mehr wählen. Ne? Das ist halt, ja. Also klar, vielleicht noch die Ausstattung, ne? Welche Fliese und sowas es sein soll, aber an sich so die, auch wie das Bad halt auch gestaltet und eingeteilt wird, ist ja eigentlich schon im Prinzip schon durch. Ne? Ja. Und ja, also würde ich eher davon abraten, außer wie gesagt, der Preis stimmt und es ist euer Traumgrundstück oder sowas, ne? Dann müsst ihr halt gucken, wie ihr das macht. Ich würde aber im Vorfeld auf jeden Fall klären, wo kriege ich Baufirmen her, die das machen und auch mich nicht preislich komplett über den Tisch ziehen, weil das ist einfach die größte Gefahr bei der ganzen Geschichte. Ne?
Ja.
Ja.
Und hattest du jetzt schon genug zu dem Bausachverständigen gesagt? Er wollte ja einen mitnehmen.
Ja, kann man machen, aber das ist eigentlich nicht das Hauptthema bei der Geschichte, ne? Sondern es geht ja wirklich darum, wer macht dann nachher den Ausbau. Den Bausachverständigen brauchst du ja eigentlich nur, um zu gucken, sind bisher irgendwelche Schäden und sowas entstanden. Mhm. Aber das wird auch jeder Estrichleger, der dann da reinkommt, dem würde es vollkommen egal sein. Ne? Die sagen, oh, der Untergrund, der ist nix.
Ja,
ja. Ne? Weil klar, man will sich auch immer, die wollen sich auch absichern, ja, gegen ihre eigene. Wenn irgendwas bei denen schief geht, dann werden die immer sagen, ja, das war davor, war das schon nichts. Auch wenn der Bausachverständige sagt, ja, ist eigentlich alles okay. Mhm. Ne? Aber trotzdem werden die dafür auch einen Premiumpreis wieder verlangen, weil sie sagen, oh, da muss ich auf einen Untergrund arbeiten, den ich selber nicht gemacht habe. Ne?
Ja.
Und das ist halt einfach, es ist ein sehr, sehr komplexes, schwieriges Projekt und wahrscheinlich deutlich mehr Risiko drin, als von Anfang an mit einer Baufirma das Ganze durchzuziehen.
Mhm.
Ne? Also von dem her, ich würde es nicht machen.
Ich auch nicht, so wie das klingt.
Du auch nicht, wie das klingt, ja.
Okay.
Ja.
Also das die das Ganze jetzt auf Spotify hören, die können ja hier gar nicht unsere tolle Konstruktion mit dem Mikrofon sehen. Das ist nämlich eigentlich ein Bilderrahmen.
Eigentlich ein Bilderrahmen. Ja, wir sind noch nicht so weit. Ne? Wir sind ja erst bei Episode, ich glaube, 25 oder 24 oder sowas. Ja, da werden wir demnächst aufrüsten, glaube ich.
Ja, ne? Glaube ich auch.
Glaube ich
aber
auch.
Aber wir geben jetzt schon alles.
Wir geben jetzt schon alles. Und ihr merkt, die Tipps, die kommen von Herzen.
Ja.
Und die, ja, also da sind wir schon vorne, in der Ausstattung noch nicht. Ja, dann sehen und hören wir uns nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.